Mit einem 4-Tore-Vorsprung gegen den Letzten der Liga Magdeburg können wir auf Platz 1 springen, aber verlieren am Sonntag im Volkspark gegen eben diese Mannschaft 2:3. Und darüber müssen wir natürlich reden bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 124. Und ich begrüße Arne. Moinsen.
Moin, Olli.
Tom ist dabei. Hello.
Ja. Hallo.
Hast du Bock, Tom?
Ja, nee, okay. Ich habe überhaupt keinen Bock.
Okay, und dann Jan ist da. Hallo Jan.
Jo.
Moin.
Du, Jan ist wieder da. Letztes Mal, wo warst du, in Portugal, ne? Oder?
Ja.
Ja, genau. Und du hast ja letztes Mal gesagt, das bringt immer Glück, wenn du im Flieger sitzt, während der HSV spielt. Ja. Aber ja, wie erklärst du
das? Diesmal nicht, ich war schon gelandet. Im wahrsten Sinne des Wortes habe ich dann gedacht, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ne?
Ja, gut, der Gag.
Ja. Da sind wir eigentlich schon fertig mit der Spielbesprechung, ne?
Ja, also eigentlich schon, aber wir können trotzdem noch ein bisschen. Wir reden einfach mal kurz über die Lage der Liga, wie immer. Am Tag davor oder an den Tagen davor haben unsere Mitstreiter, die da oben mit um die ersten Plätze kämpfen, unentschieden gegen Kiel, Darmstadt gegen Kiel und 0:0 Braunschweig gegen Paderborn. Das ist natürlich für uns optimal gewesen. Ich hatte es ja anfangs gesagt, man hätte mit 4 Toren, aber das hat ja nun keiner von uns erwartet, sogar noch Erster werden können. Aber so oder so, egal wie wir gespielt haben, ist es ja immer gut, wenn die Gegner nicht so viele Punkte machen. Aber immerhin haben sie einen wieder auf uns oder einen Punkt jeder gemacht und sich dementsprechend entfernt. Aber gut, damit müssen wir leben. Vorher hat St. Pauli auch gegen den letzten, zu dem Zeitpunkt letzten Bielefeld kläglich verloren. Das Spiel konnte man ja im Free-TV sehen. Da habe ich noch gedacht, mein Gott, was spielen die da, eine Scheiße, und warum gewinnen sie dann gegen uns davor? Aber das kennen wir ja alles, ne? Und die Gründe...
Das ist immer so.
Ja.
Fluch.
Das kommt jetzt auch noch dazu. Genau. Also, das ist die Lage zurzeit. Wir sind auf dem 3. nach wie vor. 25 Punkte und Paderborn 26 und Darmstadt 28, also alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Ne? Wer war denn im Stadion? Also Arne und Tom im Stadion, richtig?
Na klar.
Natürlich.
Na klar, ich habe euch doch gesehen. Da. Ich habe euch da gesehen, ich habe euch da besucht. Ne? Ich durfte ja mal in die Kunst der VIP des VIP-Bereichs mal wieder kommen, was ja generell auch manchmal ganz geil ist. Also mein Sohn hatte Geburtstag und ich hatte, meine Frau hatte ein paar Karten besorgt irgendwie. Aber ich hatte das auch schon mal im Chat erzählt. Das war halt keine Loge und meine Tochter, ich weiß nicht, was mit der los ist, aber sie hasst Rauch und es war nicht zu machen. Wir mussten die Plätze verlassen und innerhalb der VIP-Lounge, also der großen Bereichen, sind 1000 Fernseher, was ja auch echt geil ist, aber es ist tatsächlich 5 Sekunden hinter dem echten, was sich da hinter den Mauern, da, was man, wo man eben nicht aufgucken kann. Also muss sich die Fernseher auf den Fernsehern gucken und wenn dann irgendwas passierte, naja, ihr kennt das ja, wenn man es irgendwie schon 5 Sekunden vorher hört, bevor man es dann in den Bildern sieht. Zum Glück konnte ich dann in der zweiten Halbzeit in so eine Loge und das war dann ja auch richtig geil, weil es in der zweiten Halbzeit gut mit dem Gegentor, wir kommen jetzt natürlich zum Spiel, aber hat Bock gemacht mal wieder das Erlebnis, aber eins kann ich sagen, am liebsten gucke ich mit euch, mit den Gentlemen da in unserem Bereich, also ne, das ist ja wohl völlig klar. Okay, also reden wir über das Spiel. Hattet ihr so ein bisschen vor dem Spiel so ein bisschen Muffen, weil ja jetzt durch das Fehlen von Schonlau und die Spiele, die davor liefen, das ja alles im Moment nicht so glücklich läuft, oder seid ihr so wie ich ziemlich sicher gewesen, dass wir das Ding nach Hause fahren? Also nicht hoch, aber hätte sich jemand vorstellen können, dass wir da verlieren?
Ja, ich glaube, wir waren uns ja eigentlich alle ziemlich sicher, dass wir da dass wir in dem Spiel gut aussehen können, ne? Als wir noch unseren Sauna-Podcast gemacht haben.
Genau.
Also ich kann mich noch erinnern, dass ich gesagt hatte, also irgendwie so ein 2-1 und eventuell wird am Ende noch gepfiffen und es wird ohnehin ein schwieriges Spiel. Natürlich tippt man nicht gegen den HSV.
Stimmt.
aber ein gutes Gefühl hatte ich nicht.
Ne, okay. Stimmt, das erinnere ich noch, dass du gesagt hast, ja, wir werden gewinnen, aber vielleicht wieder. Ja, wie im Grunde genommen fast alle Spiele in der Zeit, als wir sie gewonnen haben, ja nicht deutlich gewonnen wurden, ne? Sondern, aber gut, manche Spiele, wie jetzt das eine Ding, wo Königsdörfer leider diesen Run hatte, da drehst du natürlich durch und pfeifst nicht, sondern freust dich, aber es war ja kein Spiel super überlegen bisher, ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Okay, wir haben durch die Verletzung von Haier, wer kann ihn am besten aussprechen? Michel Bronzy, der 18-jährige Franzose, auf seiner
Bombe.
Position.
Bombe,
Bombe.
Granate. Also, Haier darf ruhig länger verletzt bleiben.
Aber fandst du gut?
Ich
Kannst du ja gleich
ich
mal.
fand den mega.
Okay. Dann haben wir David wieder für Schonlau im Rennen gehabt. Sonst gab es auch gegenüber den üblichen Aufstellungen zu Hohn von Anfang an dabei. Und Dompe auch. Ja, gut. Okay. Jetzt geht das Spiel los. Und okay, die Hunde bellen. Eure Eindrücke aus dem Stadion, Tom. Was hast du gedacht, was der HSV da abliefert in den ersten Minuten oder erste halbe Stunde, sagen wir jetzt einfach mal.
Boah, jetzt eine halbe Stunde ist schon fast ein bisschen viel. Also ich, das ging ja relativ zügig los, dass der HSV gleich eine Ecke gekriegt hat. Und ich dachte, das wird so ein Hurra-Fußballspiel. Also beide Mannschaften spielen das, was sie am liebsten spielen, nämlich offensiv. Da hatte man sich ein bisschen getäuscht. Denn Magdeburg war anders eingestellt worden durch den Trainer-Titz. Ja, und dann ist ja relativ früh, 10. Minute, 11. Minute, ja, schon das Tor für Magdeburg gefallen. Da habe ich gedacht, puh, das ist jetzt mal ein kleiner Schönheitsfehler. Ich dachte, wir gewinnen zu null. Aber so richtig war in der ersten Halbzeit von der ganzen Mannschaft nichts zu sehen, nicht? Oder sogar in der ersten Stunde, wenn man das genau nimmt, bis zu diesem Wechsel. Ich war da so ein bisschen entsetzt. Es gab relativ viele leichte Ballverluste, viele Fehlpässe. Sowas hätte ich dann eher mal von Magdeburg erwartet, aber pff, oh gut. Aber ich dachte, das ergibt sich dann alles in der zweiten Halbzeit. War dann die Hoffnung trügerisch. Und nur 10 Minuten am Ende lang dann eben nicht. Aber ich bin schon zu weit vorne. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ganz kurz zu den jungen Franzosen. Michel Brenzis, keine Ahnung, wie er heißt. Der hatte zu Anfang so ein bisschen Findungsschwierigkeiten, aber nachher hat er mir auch ganz gut gefallen. Um da Arne auch nochmal zu bestätigen.
Aber dann habe ich mal eine Frage. Ich habe es ja nicht live gesehen. Die Defensive kann ja nicht gut ausgesehen haben, ne? Wenn der euch gefallen hat, dann müssen die anderen drei da hinten ja richtig schlecht gewesen sein.
Nee, also ich meinte jetzt nur, weil es ein relativ junger Kerl ist, der reingeschmissen wurde, nur so auf den bezogen. Insgesamt war es natürlich von allen hinten eine Minusleistung, muss man ganz klar sagen. Der Muheim war, fand ich, nicht so gut drauf. Der braucht auch, glaube ich, mal eine Pause. Das sagt unser Sascha aus Stuttgart ja auch immer wieder. Und die Innenverteidigung hat so auch nicht funktioniert. Also es war alles nicht schön, aber zum Beispiel das erste Tor ist auch durch einen relativ einfachen Ballverlust im Mittelfeld ausgelöst worden, wo sie in der Vorwärtsbewegung waren. Und solche Sachen sind immer ätzend und bringen keinen Spaß.
Also da kann man ja mal sagen, Reis hat einen Rückpass, eigentlich in der Vorwärtsbewegung Reis einen Rückpass auf Königsdörfer gemacht, ungefähr 10 Meter Entfernung und den konnte Königsdörfer, weil er eben nicht so platziert war und Königsdörfer meiner Meinung nach auch nicht so hinterher war, nicht bekommen und dann hat hier der Attic ihn sich schnappen können und da finde ich, was verrückt, drei HSV-Spieler hätten diesen Attic, der dann den Pass auf Hankuri gemacht hat, hätten ihn angreifen müssen, in irgendeine Form. Aber der wurde völlig unbehelligt dort in den Strafraum gelassen. Und dann passt er eben auf Hankuri. Und auch er wurde von David eigentlich in keinster Weise in irgendeiner Form bedrängt. Klar, er soll jetzt auch nicht nach 10 Minuten dann Elfmeter verursachen, aber ich finde, Arne kann das immer am besten analysieren. Meiner Meinung nach war das vom HSV total luschig verteidigt. Da ist keiner an die beiden Spieler rangegangen. Und dann, meiner Meinung nach, Heuer Fernandes, am guten Tag hat er den, aber im Moment hat ja keiner einen guten Tag und da kann er nicht viel machen. Und dann ist das Ding drin. Hast du das noch so, Arne, vor Augen, das Tor?
Nee, ehrlich gesagt nicht. Also die gefühlt 102 Fehlpässe über 1 bis 3 Meter, das reicht eigentlich schon. Und also es waren mindestens zwei Tore, die dadurch entstanden sind, wo, ja, keine Ahnung, 4, 5 Pässe bis zum Torabschluss vorher, also wie gesagt, ein Pass über 1,5 Meter nicht angebracht werden konnte. Mhm. Und also ich finde, Tom hat das Ganze sehr nett und diplomatisch ausgedrückt. Also ja, also die erste Halbzeit war eine Frechheit. Dafür gehört jeder einzelne Spieler gesteinigt und darf sich nicht wundern, wenn er im nächsten Spiel nicht spielen würde. Gut, kennen wir alle. Natürlich spielen sie alle wieder. Aber das war eine absolute Vollkatastrophe. Also das ist so unfassbar, was da abgegangen ist und nicht zu erklären. Ich habe mir also natürlich auch erspart, mir Erklärungsversuche hinterher anzuhören. Aber ja, von 1 bis 11, wie gesagt, den Franzosen, den fand ich gut. Der war sehr offensiv, der hat die Lücken, die auch am Haier jedes Spiel 20 Mal geboten werden, genutzt im Gegensatz zu Haier, der 19 Mal zurückzieht. Also das war ein sehr lebendiges Element da auf der rechten Seite. Kann natürlich sein, dass er so den Novizenbonus hatte, deswegen ihn kannte keiner, ihn hat keiner ernst genommen. Muss man mal gucken, wenn er so weiterspielt. Aber sie dann die Räume immer noch so nutzen kann und sich die Räume eben auch so bieten. Aber mit 18 Jahren die Räume auch sofort so zu nutzen und sich immer wieder entsprechend anzubieten, wobei er viel mehr aus Eigeninitiative in diese freien Räume gelaufen ist, bis in den 16er rein. Also das muss ich sagen, das fand ich richtig gut, das hat Spaß gemacht. Aber alles andere war natürlich eine absolute Vollkatastrophe. Und also Zweitliga tauglich schon mal gar nicht und wahrscheinlich niedriger auch noch. Würde ich jetzt gerne noch 18 Mal wiederholen, aber es bringt ja auch nichts.
Also ich habe gestern einfach die ersten 10 Minuten tatsächlich nochmal angeguckt auf HSV TV und bis zur 8,5. Minute war das eigentlich vom HSV richtig geil. Also wir haben richtig Druck aufs Tor gemacht und wäre es so weitergegangen, wäre es wahrscheinlich ganz anders ausgegangen. Aber wirklich ab der 9. Minute irgendwie jagt ein Fehlpass, ein falsches Anspiel und wie du eben sagst, wir reden da jetzt nicht über irgendeinen Pass über 30 Meter, wir reden wirklich über so ganz kurze Pässe, die den Mitspieler nicht erreicht haben. Also sowas, das ist Slapstick, wenn du dir das anguckst und dann natürlich dieses lasche Verteidigen, nicht rangehen an den Gegner, das kommt noch dazu, führt eben so zu diesem ersten Tor und dann geht es gefühlt die ganze erste Halbzeit so weiter, also ziemlich zum Schluss, wo sie sich noch ein bisschen wieder gefangen haben, was dann ja vielleicht auch der Grund war, dass Walter zur Pause oder zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht gewechselt hatte. Ne? Also wir sind mit dem gleichen Team auf den Platz gegangen, haben dann aber, das hattest du ja auch schon erwähnt, Tom, ziemlich schnell nach 6 Minuten, in der 51. Minute, durch Attic den zweiten Gegentreffer bekommen. Und dann hat Tim Walter reagiert, mal deutlich früher als sonst, aber ich weiß, ihm blieb da ja wohl auch nichts anderes übrig, würde ich sagen, ne? Also 5 Minuten später hat er einen Dreierwechsel gemacht. Michi kam für Suhon, Glatzel für Dompe. Ich hatte mich gefreut, dass Glatzel, ich wusste nicht gar nicht, dass, also er hätte sogar von der ersten Minute anspielen können, aber da hat Walter sich gegen entschieden, weil er ihn für noch nicht fit genug hielt und Benesch für Mikkel Brenzis. Also dann ja, muss er das ja wohl ein bisschen anders gesehen haben. Oder ist es eben auch eine taktische Geschichte? Seid ihr mit den Wechseln so zufrieden gewesen? Denn danach lief es ja so ein bisschen anders, ne?
Das
Ja, ich
war so die
weiß.
einzige Möglichkeit, ne? Aber
Also,
richtig
ja, ich weiß
Attacke zu
aber auch
machen.
nicht. Also, das scheint ja auch irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass man irgendwie in der Halbzeit aus Leistungsgründen nicht wechselt. Also, da muss schon einer verletzt sein oder 5 Minuten vorher eine rote Karte, dann macht man einen taktischen Wechsel oder sonst irgendwas. Aber ich weiß nicht, was dagegen spricht. Einfach
Ja,
mal die komplette zweite Halbzeit mit drei neuen Spielern zu beginnen.
vielleicht auch, um das als Zeitschindemittel noch nutzen zu können im Falle irgendwelcher, na gut, du liegst 1-0 zurück, dann willst du natürlich nicht auf Zeit spielen, also in dem Fall passt es nicht ganz, aber gut, du hast recht, man weiß nicht, warum da nicht mal drei neue gebracht werden, ne?
Ja,
Also
also
ich weiß
klar.
nicht, hat jemand das 2-0 sich, ich habe ehrlich gesagt nichts mehr mir irgendwie online oder im Fernsehen oder so angeguckt, ich war total genervt. Hat jemand das 2-0 gesehen? Da war doch auch wieder Video Assistant,
Ja,
Referee
war aber
involviert.
kein Abseits. War kein Abseits, genau, richtig.
Okay,
Also
also
ich
im
wollte es nur
Spiel
wissen.
hätte ich das auch so gesehen, hätte ich sofort gesagt, nee, aber ja, in diesem im Zusammenschnitt oder im Standbild war es kein Abseits, ja.
Okay. Das wollte ich nochmal wissen, jetzt wo ich gerade die Fachleute alle versammelt habe.
Naja, und dann passierte ja was, was ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber das ist wieder Fußball, so wie man ihn liebt im Prinzip. In der 58. Schießt dann eben kurz nach diesem Wechsel Königsdörfer den Anschlusstreffer, das 1 zu 2, und schon 3 Minuten später den Ausgleich. Und man ließ uns ja nun wirklich noch schön durchjubeln, muss man ja sagen. Bis man dann auf die Idee kam, das nochmal zu prüfen, so nach 4 Minuten oder so gefühlt. Also zu dem Zeitpunkt dachte ich, Alter, wie geil ist das denn? Und da hat man ja auch das Gefühl, so jetzt ballern wir die 4-2 weg, ne? Irgendwie so, weil es da dann losging. Dann
Das habe
sehr.
ich übrigens nicht verstanden, den Pfiff.
Ja, also meiner Meinung nach, also man weiß immer nicht als Zuschauer, wenn du jetzt normal im Stadion bist, wenn du die Gelegenheit hast, wie. Ich jetzt das Glück, dass du auch noch auf den Fernseher, also kannst aufs Feld und auf den Fernseher gucken. Aber auch selbst da war ja nicht der Ton an, bin ich davon ausgegangen, dass sie überprüfen, dass es ein Handspiel ist von
Genau.
Königsdörfer.
Das
Das
meine
habe
ich
ich die
auch.
ganze Zeit
Also
gedacht.
entweder berührt er den gar nicht, dann ist mir das mit dem passiven Abseits irgendwie zu absurd, weil er eigentlich ne, steht er nicht vor der Schussrichtung. Und wenn er ihn berührt, dann berührt er ihn mit dem Arm. Und dann
Nee,
ist
aber
es.
das ist nicht so. Ich glaube, also das meine ich gesehen zu haben in der Wiederholung von, da haben sie das ja so dann 10-mal so gezeigt, wie der Videoassist das dann auch sieht in dem Moment. Und da siehst du, dass es irgendwie doch eher so die Hüfte war. Also ich dachte aber auch, oder die dachten wohl auch, das wird überprüft. Ich weiß es jetzt nicht, wie das so zusammenhängt, die Bilder, die der Schiedsrichter sich angucken kann, ob das auch die Bilder sind, die wir als Zuschauer vor den Fernsehern dann gezeigt bekommen oder ob das verschiedene sind, wahrscheinlich verschiedene Bilder. Und da war, glaube ich, auch den Fernsehmachern, den Regisseuren nicht klar, was da überprüft wird. Aber am Ende war es dann doch ein Abseits einfach nur. Ne? Also hat er ihn berührt, wohl nicht mit der Hand, mit dem Arm oder selbst da, wenn, dann eben nicht, dass es handwürdig war und dann war es Abseits so oder so. Ja, sehr schade, denn ja. Irgendwie hatten wir da gerade einen Lauf, aber der Lauf ging ja weiter. Es ist ja nicht so, dass man dann irgendwie jetzt schlechter wurde, oder also da ging es dann ja eigentlich erst richtig los, ne? Kann man ja sagen. Also wir haben in der ersten Halbzeit drei Torschüsse, in der gesamten ersten Halbzeit drei Torschüsse und in der zweiten 27 Torschüsse. Da kommen wir auf 30 Torschüsse. Das ist das beste Ergebnis für den HSV diese Saison. Und da muss man sich doch schon wirklich fragen, woran liegt sowas? Was ist das jetzt nur, weil wir gewechselt haben, oder was ist da in den Köpfen? Was passiert da, ne? Und das ist so das, was ich immer nicht verstehe.
Das passiert halt, ne? Also ich meine, da war Klären auf der Linie dabei, da war ein Lattentreffer dabei. Und das ist,
Nein, ich
ich
meine jetzt
finde,
gar nicht
ich,
mal, dass
ja,
die
ich.
Bälle nicht reingegangen sind, sondern dass du in der, dass du, das ist ja Scheiße, es ist Pech. Und dass ein Amici da eine hundertprozentige nicht reinmacht, da musst du dich fragen, was ist mit dem los? Also da muss ja auch irgendwas los sein mit dem. Aber alleine, und das hat ja jeder, der das Spiel gesehen hat, hat das Gefühl gehabt, Alter, jetzt, das ist Fußball. So, dass man so, auch wenn man völlig enttäuscht war von diesem Spiel, eigentlich gesagt hat, wenn es so weitergehen würde jetzt, dann ist es ja okay. Weil das war geil anzusehen. Du bist durchgedreht und dann kannst du ihn noch reinmachen und ja, dann hast du halt Pech. Aber dass du diese Chancen hast, und wir haben ja tausendmal gesagt in der zweiten Liga, du brauchst diese Masse an Chancen, damit du die Fehler der Gegner in irgendeiner Form ausnutzen kannst. Aber wenn du die Gegner nicht zu Fehlern zwingst, dann machen sie halt auch keine. Und
Ja,
da war.
aber du hättest die Tore da hinten, wie du sie bekommen hast, alle nicht bekommen müssen. Das ist der Haken. Also
Dürfen.
so haben wir sonst gespielt und normal hätten wir das auch gewonnen, dann mit 2-0 oder 3-1 oder irgendwas. Aber guck dir an, wie hinten die Tore gefallen sind.
Also seitdem Schonlau nicht mehr auf dem Platz steht, haben wir 10 Gegentore in 3 Spielen bekommen und vorher in 11 Spielen 6 mit Schonlau. Und da könnte man sich ja schon überlegen, dass Schonlau doch recht wichtig ist für uns,
Also
oder?
nochmal auf deine 30 Torschüsse. Also man muss ja nun wirklich sagen, dass Magdeburg also wirklich grottenschlecht war, ne? Also
Ja.
sowohl, die haben also genauso viele Fehlpässe gespielt wie wir. Die sind ja kaum mal ohne Fehlpass bis zu uns zum 16er gekommen.
Wir hatten 9 Torschüsse und 6 gingen aufs Tor. So.
Ja. Und also kein Tabellenletzter mit einer 2-0-Führung spielt so, also zumindest von der Ausrichtung offensiv. Die haben ja jetzt unsere Abwehr nicht unter Druck gesetzt oder so. Aber wie häufig, also wir, wenn wir dann den Ball hinten abgefangen haben, zwei, drei Pässen, drei, vier Leute von denen überspielt haben, also selbst bei 1-2, wo sich jeder Tabellenletzte also mit 12 Mann hinten reinstellt und wirklich alles zumauert, hatten wir ja nun wirklich wahnsinnige Räume. Also das war ja eigentlich schon hanebüchen, was Magdeburg da gespielt hat. Und also dass da dann 30 Torschüsse zusammenkommen, das wundert mich gar nicht. Also das ist für mich überhaupt kein Gradmesser.
Ja gut, aber sie haben ja auch in der ersten Halbzeit nicht viel besser gespielt und da waren 3. Also das geht ja eigentlich auch mit um die Aufteilung. Warum?
Naja, wenn du den Ball immer bei jedem zweiten Pass wieder abgibst, dann kannst du auch keine Tore schießen.
Nee. Gut, okay. Ist so. Also das.
Es gab noch eine, du hast es ja alles schön am Fernseher verfolgen können. Es gab noch eine Szene, wo der Videoassistent eingegriffen hatte, beziehungsweise geprüft hat. Handspiel im Strafraum von Magdeburg. Kannst du dich noch daran erinnern? Und war das ein Handspiel? Ich bin nämlich irgendwie unzufrieden. Auch wieder, also natürlich müssen wir so ein Spiel gewinnen, das ist alles unbenommen, aber irgendwie bin ich auch sehr, sehr unzufrieden mit den Schiedsrichterleistungen. Ich habe echt das Gefühl, dass wir grundsätzlich verpfiffen
Also
werden.
ich kann dir dazu nichts sagen, das muss man sich selber nochmal, also die Szene irgendwie, da habe ich mir
Okay.
gerade irgendwie Würstchen geholt oder sowas, ist mir jetzt nicht mehr so
Ja,
geläufig. Aber
Würstchen
was mir
jetzt,
zum
ne?
Beispiel, ja, was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, weil ich habe mir gestern einfach nur die ersten 10 Minuten angeguckt und es ist wirklich, das müsst ihr vielleicht auch mal machen. Also erstmal, wie gesagt, der HSV war am Anfang gar nicht so schlecht. Und Reis wird zweimal vom Schiedsrichter ermahnt, es gab keine Karte, für Sachen, wo du dir sagst, Alter, hat der sie noch alle? Das ist doch nicht seine Schuld gewesen. Also vor allem bei der zweiten Ermahnung, das war definitiv der Gegner. Also da hast du wirklich das Gefühl, der Schiedsrichter hat schon von Beginn an versucht, irgendwo den HSV irgendwie ein bisschen kleiner zu machen und unsicher zu machen. Also es ist irgendwie echt schon so, ja, aber dieses Schiedsrichter, dass die Schiedsrichter gegen uns sind, ich würde es
Ja,
generell,
also
das ist Unsinn.
über den VAR brauchen wir nicht reden. An die erste Halbzeit kann ich mich nicht so wirklich erinnern, was die Schiedsrichterleistung betrifft. Aber in der zweiten Halbzeit dürfen wir uns also echt nicht beschweren, ne? Also da konnte also wirklich jeder Magdeburg-Spieler sich in welcher Form auch immer irgendwie hinschmeißen. Die haben nie einen Freistoß bekommen, was also aus meiner Sicht dann auch immer richtig war, aber da gibt es also auch ganz andere Schiedsrichter, die auf die ein oder andere Geschichte dann also schon reinfallen. Also das ist mir schon sehr aufgefallen, dass da in der zweiten Halbzeit
Das stimmt. Und dann
viel
gab es ja auch
für
7 Minuten
uns,
Nachspielzeit.
ja gut, die kommt ja immer von woanders, das gibt ja nicht der Schiedsrichter durch.
Ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, er hat viel für uns gepfiffen, da gab es gar nicht viel für uns zu pfeifen. Aber da ist schon einiges durchgegangen und nicht gepfiffen worden für Magdeburg, ne? Also das muss man schon
Ja,
fairerweise
also
da
ich
auch
würde auch
sagen.
sagen, auch wenn man den Schiedsrichter vielleicht auf beiden Seiten nicht so toll fand, das ist für keine Seite jetzt irgendwie besser gelaufen oder schlechter gelaufen. Daran lag das alles nicht, ne?
Doch, total erwischt ist.
Ja, also in einer Zeit, wo wir einen Mörderdruck gemacht haben, wo wir eigentlich auf das erlösende 2:2, was vorher aberkannt wurde, warteten, fiel natürlich in der 88. Aus dem Nichts, was heißt aus dem Nichts? Es war ja nicht aus dem Nichts, sondern wir hatten ja den Ball schon verteidigt. Heuer Fernandes hatte schon gut gesaved, aber unsere Spieler waren nicht in der Lage, diesen Ball aus dem Strafraum zu bringen, sodass Riedmann in der 88. dann zum Zuge kam, auch eingewechselt in der 70. Minute, also machte dann das 3:1, ja, 88. Minute 3:1, logisch, dass das dann gelaufen ist. Ich meine, wir haben gerade in dieser Saison in vielen Spielen, also nicht nur den HSV betreffend, sondern auch viele andere Mannschaften haben in der Nachspielzeit noch manche Wunder geschafft, aber man war damit bedient und die Leute verließen das Stadion, sag ich jetzt mal, ne? Seid ihr noch geblieben, Tom und Anne?
Natürlich.
Logisch, natürlich. Denn es passiert ja noch einiges. Und es wäre ja auch gar nicht so, ein Unentschieden wäre jetzt ja eigentlich auch gar nicht so abwegig gewesen. Kanntet ihr Tom Sanne vorher? Wusstet ihr, hattet ihr schon mal von ihm gehört? Noch
Ja,
nie.
ich hatte tatsächlich, ich weiß gar nicht, war das vor dem Magdeburg-Spiel oder noch ein Spiel vorher? Also als Glatzel drohte auszufallen, dass man den Spieler von irgendwoher abzog, also entweder von einem HSV-2-Auswärtsspiel oder von der U-Nationalmannschaft. Aber der musste aufgrund eines drohenden Glatzelausfalls auf jeden Fall zurück zum HSV. Ich glaube, das war vor dem Leipzig-Spiel, da saß er dann schon mit auf der Bank. Und also von daher ja, zufällig gerade gelesen gehabt, ja. Dass der
Also Tom
allerdings
tatsächlich.
noch kleiner ist als Thomas Hässler, das wusste ich nicht.
Ist er? Ist er auch so ein kleiner Kompakter, ne? Das so, man hat fast das Gefühl, so ein Dickerchen, ne? Tom Sané.
Uwe.
Können wir noch sehen. Ach ja, das kann Uwe Seeler, natürlich. Ja, wer weiß, ne? Nun wird natürlich, also ich meine, was kann geiler sein, als du spielst dein erstes Spiel im Profibereich und deine erste Berührung ist ein Tor, ne?
Das Spiel dann noch zu gewinnen, das wäre noch geilerer.
Ja, also ich sag mal so, wenn
Da.
es wäre noch geilerer, aber wenn dann, also Sanne hat mit seiner ersten Berührung nach einer Minute oder nach 45 Sekunden schießt er den Anschlusstreffer und ja, danach passieren ja wirklich noch Sachen, dieses Lattending, dieser Save da auf der Linie, dann wäre es für ihn natürlich das Geilste gewesen, weil dieses Tor dann auch noch zu einem Punkt uns verholfen hätte und natürlich auch nicht nur zu einem Punkt, sondern auch zu einem Fan-Euphorie-Durchdreh-Moment. Das waren ja schon wirklich geilste Minuten da, ne? Und schade.
Vielleicht also. Ganz gut für ihn, dass er jetzt nicht schon so früh irgendwie so hochgehypt wird.
Nee, wird er nicht irgendwie so, aber so ein bisschen natürlich auch und man kann natürlich überhaupt nichts sagen, wie gut er ist oder nicht. Solche Dinger macht jeder mal, der da oben mitspielt, aber es geht ja immer darum, wie man sich über mehrere Spiele, ob man so stark ist oder nicht. Aber ich denke mal, dass er ihn jetzt vielleicht eher mal bringen wird. Aber er muss ihn jetzt wirklich nicht von Anfang an bringen und er sollte ihm die Zeit geben, da Erfahrung zu sammeln. Und,
also auf jeden Fall, wie er das Tor gemacht hat, ist aller Ehren wert. Er hat sich da ja durchgesetzt. Ne? Das war schon gut. Aber
ja.
Ich denke halt, das wird jetzt, da muss man nicht von ausgehen, dass er direkt eine Minute nach der Einwechslung immer ein Tor macht.
Genau, nee. Aber wenn du das vergleichst eben mit dem Kopfball von Americi,
ja.
Dann ist es natürlich wirklich so, dieses Ding musst du absolut gar nicht machen, was er gemacht hat. Und das andere, das ist eben, das tut schon weh. Also, dass wir solche Sachen liegen lassen. Ja, aber das ist ja nicht das erste Mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das Spiel ist damit gut besprochen. Ich bin nicht ganz so enttäuscht aufgrund des Endes, weil man denkt, wenn es so weitergeht, aber meistens tut es das ja nicht. Der nächste Gegner ist nicht unbedingt der leichteste. Ich weiß nicht, Jan, hast du da irgendwas zu berichten? Oder,
Ja, der nächste Gegner ist nicht leicht und auch wichtig. Dann also, ich möchte das mal so ein bisschen uns so aus diesem Tränental rausholen. Und die Serie, die wir jetzt haben nach dem Lautern-Spiel, Derby-Niederlage, dann die Klatsche in Leipzig und dann jetzt die Heimniederlage gegen Magdeburg, die zieht dann natürlich runter und da kommen wieder die Ersten und sagen, okay, Walters System ist ausgecoacht und alles möglich. Und ich glaube, Derby ist Derby, das passiert uns immer mal, wir kennen das, St. Pauli spielt im Derby immer dreimal besser als normal. Bei Leipzig beim Champions League Teilnehmer zu verlieren, wenn du auch noch den Schiedsrichter gegen dich hast, das ist auch finde ich keine Schande. So, und solche Spiele, das Spiel haben wir jetzt genug analysiert, wenn du da 27 Torschüsse hast, die nicht reingehen, dann passiert das mal. Solche Spiele hast du über die Saison verteilt einfach immer, fast immer, wenn du keine Perfect Season hast. Jetzt hast du drei hintereinander. Ich glaube, dass es dadurch ganz wichtig ist, wie man jetzt in Paderborn spielt. Wenn man da vernünftig auftritt und einem sozusagen Aufstiegskonkurrenten zeigt, welche Klasse man hat, dann ist es alles vergessen. Sollten wir natürlich in Paderborn jetzt unter die Räder kommen, dann stimme ich den Leuten zu, dann dürfen die ersten Leute mal das K-Wort in den Mund nehmen. Aber da wollen wir erstmal nicht von ausgehen, denn bisher spielen wir gegen Paderborn in der Gesamtstatistik immer sehr gut. Es gibt 7 Siege, 0 Unentschieden und 4 Niederlagen. Für alle, die gerne tippen, also nicht unbedingt auf den Unentschieden tippen. In der Vergangenheit haben wir letzte Saison zu Hause 1-2 verloren, dafür aber auswärts 2-1 gewonnen. Also da hat man sich irgendwie wirklich sehr ausgeglichen die Spiele geteilt. Interessant ist aber, in beiden Spielen hat der HSV noch ein Tor in der 90. Minute gemacht. In Paderborn war es Tommy Doyle und im Heimspiel war es Chuck Vitadze. Die sind jetzt leider nicht mehr da. Trotzdem, ja, würde ich sagen, Paderborn passt diesmal ganz genau auf, dass sie nicht wieder in der 90. Minute ein Tor bekommen. Der Trainer von Paderborn ist Lukas Kwasniok. Den kennen wir natürlich alle aus, ja. aus seinen Zeiten in Saarbrücken und Jena. Ja. Ja, also wir kennen ihn nicht, aber er ist, wir sehen, dass er erfolgreich ist und er spielt gerne ein 4-3, 4, Quatsch, ein 4-3-3 offensiv. Und das funktioniert auch in dem Sinne, dass sie wirklich viele Tore machen. Ganz voran Marvin Pieringer, 11 Tore, 5 Vorlagen. Felix Platte hat schon 7-mal getroffen, Robert Leipertz hat 7-mal getroffen. Und in der Vorbereitung ist oft Julian Justwan beteiligt. So, das sind nur ein paar Namen, auf die man achten muss. Es gibt noch mehr. Paderborn schießt gerne Tore. Nicht allerdings im letzten Spiel. Da gab es nur ein 0-0 in Braunschweig. Ob das richtungsweisend ist oder ob es daran lag, dass sie vorher im Pokal 7-6 gegen Werder Bremen gewonnen haben, werden wir sehen. Davor gab es aber ein 3-0 in Sandhausen, ein 3-0 gegen Sandhausen und ein 3-0 in Rostock. Also, ja, ich würde mich einfach mal auf ein torreiches Spiel einstellen.
Ja, das hört sich gut an. Hoffen wir das mal. Ne? Also, wenn wir gegen die Letzten nicht gewinnen oder punkten können, dann vielleicht ja gegen den Ersten. Schonau ist weiter gesperrt. Ein Spiel noch. Würdet ihr hinten weiter so spielen wie oder bleibt jetzt überhaupt was anderes übrig? Also, glaube,
ich wollte gerade sagen, was ist denn die Alternative?
Keine Alternative. Denk mal, es ist wichtig, dass wir vorne knipsen und hinten schauen wir mal. Ne? Und,
ja, Olli, wo du das eben gerade gesagt hast mit der Sperre, wollte ich von euch gerne nochmal wissen, inwieweit ihr eigentlich so eine Nachfolgesperre für die Spiele gerechtfertigt findet. Also wenn wir das vergleichen mit irgendwelchen Leuten, die jemand kaputt faulen oder die eine Kopfnuss verteilen, dann ist dieses Schonlauf-Foul ja eigentlich eher ein taktisches Foul, was ja auch in dem Spiel auch schon zur Genüge dann bestraft wurde. Macht das überhaupt Sinn? Ist das überhaupt gerecht, dass solche Leute dann im Nachwege noch für mehrere Spiele gesperrt sind?
Also da hatte sich Olli eben ganz niedlich über echauffiert schon.
Ja,
für Kopfnüsse ja, gibt es ja bekanntlich nichts. Das haben wir ja gegen das haben wir ja gegen Leipzig festgestellt. Da gibt es also keine Strafen. Das nur mal so am Rande. Und ansonsten sind 2 Spiele also, bei einer roten
Diagonale. Hätte er damals den Pauli-Spieler lieber mit einer Kopfnuss umhauen sollen? Statt das so leicht zu schubsen.
Per se hätte ich das akzeptabel gefunden, sagen wir es mal so.
Ja, gut.
Also meine Meinung ja, dazu.
Man lernt ja auch immer noch. Ne?
Ja. Und hätte sich ja da hingeschmissen nach dieser Kopfnuss, dann hätte es auch eine rote gegeben, wahrscheinlich.
Ja. Das ist auch ein Thema. Da gibt es auch Leute, die werfen Jatta vor, dass er nicht professionell genug ist. Wo ich denke, irgendwie. Das ist doch auch traurig. Also, wo ist der Sport hin? Früher galt sowas einfach als sportlich, das nicht zu machen. Und heute wird erwartet, dass ein guter Fußballspieler theatralisch sich fallen lässt nach Berührung.
Und das als clever bezeichnet, das ist totaler Quatsch. Ja, das sehe ich genauso. Richtig. Dafür liebe ich Jatta noch mehr, ehrlich gesagt, dass er es nicht gemacht hat. Aber es gibt genügend Flachpfeifen, die sowas tun. Und auch immer mit Erfolg dann. Oder oft.
Ja, da sollte man mal drüber nachdenken, wenn man Schiedsrichter ausbildet. Ne?
Ja. Aber Olli, dennoch, du wolltest doch noch einmal pöbeln.
Ja, ich finde, das ist eine sehr berechtigte Frage, weil ich der Meinung bin, ich weiß nicht, wie das in anderen Sportarten ist, aber ich glaube nicht so. Man ist ja nun wirklich gestraft genug, wenn man mit 10 Mann dieses Spiel fortsetzen muss. Also es ist eine Strafe für das ganze Team und das ist schlimm genug. Und dann gibt es aber nochmal die Strafe für den Spieler oder wenn er ein richtig guter ist, natürlich weiterhin, wie bei uns jetzt, eine Strafe fürs Team. Aber für eine Aktion, wo du ein bisschen härter in irgendeinen Zweikampf reingehst, kannst du doch nicht einen Spieler drei Spiele nicht mitspielen lassen. Das ist doch nicht so, dass sich das im Fußball so entwickelt, dass
in diesem Fall sind es auch nur zwei gewesen. Davon
ja, also ja, ein Spiel, wo du ja schon zu Beginn rausgeflogen bist und dass wir das vielleicht deswegen auch verloren haben, muss nicht sein. Und dann noch zwei weitere. Ich finde das auch völlig zu viel. Generell ist es natürlich vielleicht auch verständlich, wenn die das irgendwie eindämmen müssen. Und ja, gut, aber ich finde es auch zu viel. Aber egal, so ist es und wir haben es zu akzeptieren. Und in unserem Fall ist es dann wirklich auch scheinbar auch wirklich eine ganz harte Strafe.
Methode. Es ist eine reine Methode gegen die HSV.
Ja. Ja, es wird wohl noch ein paar Jahre dauern, bis wir da oben kommen, aber dann.
Schiss hat Methode.
Ja, parallel spielt unsere Freunde aus hier, Dingens hier von dem an, spielen zu Hause gegen wen? Gegen Darmstadt. Und da kann man ja wohl hoffen und erwarten, dass sie denen die Punkte klauen, vielleicht mit einem 3-0 am Millerntor und wir mit einem 2-0 gegen Paderborn dann auf dem ersten Platz stehen. Also möglich ist alles. Aber wird es so kommen? Eure Einschätzung?
Nein.
Also weder das eine noch das andere.
Ja, wir müssen auch gar nicht, also ich glaube, das Thema hatten wir schon mal, wie wir Pauli-Spiele bewerten, ob uns das wichtig ist, dass Pauli immer verliert oder ob es uns, was für uns strategisch besser ist. Das beantworte ich immer ganz schlicht mit nur der HSV. Und also nur wichtig ist, wie wir gegen Paderborn spielen, das andere ist mir wurscht. Und wir müssen auch gar nicht jetzt schon wieder auf dem ersten Platz stehen.
Ja, wichtig absolut.
Ist, dass wir vor der Pause eher auf den ersten beiden Plätzen irgendwo stehen, gut positioniert und nicht auf einmal wieder der Musik hinterherlaufen müssen. Das wäre mir schon sehr wichtig.
Fazit also, ist es nicht wichtig, jetzt Erster zu werden, sondern es ist eigentlich nur wichtig, alle Spiele zu gewinnen, oder möglichst viele Punkte aus diesen Spielen zu holen und die Gegner werden schon schwächeln und wenn wir dann dementsprechend performen, werden wir vielleicht auch aufsteigen. Ihr merkt selber, ich bin jetzt gerade wieder alleine, technische Probleme, es hat nicht mehr bis zum Ende gereicht, die Aufnahme. Ich habe noch ein, was habe ich hier gesehen, ein 2-1 Tipp von Arne und die anderen, denke ich, sehen es ähnlich, das wird ein Sieg. Ich bin schon auf dem Fahrrad nach Hause nach einer netten Folge und mir verbleibt nur zu sagen, in Paderborn sind wir doch ganz vorn. Naja, wie auch immer, nur der HSV und geiles Spiel und dann hören wir uns nach dem Paderborn-Kick. Ciao, ciao.